Crisis? What Crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 9. Betriebliches Gesundheitsmanagement zwischen Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Episode hier bei Crisis, What Crisis. Und wir sind wieder zu dritt, Sven Adomat, Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Ihr habt uns wieder an der Backe. Und gerade aktuell aus Diskussionen, die hier entstanden sind, haben wir einen Titel gewählt, diesmal BGM zwischen Anspruch, Wunsch und Wirklichkeit. Denn Sven, du hast uns da was ganz Aktuelles wieder mitgebracht, ne, aus einer Diskussion raus.
Ja, und zwar ist es entstanden, es gibt gerade ein paar Veröffentlichungen, Holger Pfaff und eine Arbeitsgruppe ist es, die sehr aus dem AOK-Institut kommen, um mal den zu nennen, der das gerade anschiebt oder der das zumindest mal zu Papier gebracht hat. Da geht es halt darum, dass wir eine Wirkungskrise haben. Das heißt, Anspruch und Wirklichkeit sind vermutlich weit auseinander. Und da diskutiert man sich, im Hintergrund in vielen Foren gerade ein bisschen die Finger wund, wenn man tippt, und den Mund fusselig, wenn man redet. Ich finde den Ansatz sehr spannend. Mhm. Es gibt da drei große Bereiche, auf die wir gucken können. Und da freue ich mich drauf, wie eure Meinung auch dazu ist, weil das ist natürlich, wir sind alle immer betriebsblind und ich bin ja der dann doch sehr stark in diesem Gesundheitsmanagement-Thema unterwegs seiende, der da seine eigenen Vokabeln benutzt. Und ihr könnt super ergänzen in unseren schönen angrenzenden Themen oder vielleicht mal andere Aspekte reinbringen. Nummer eins ist, was diskutiert wird. Wir haben eine sogenannte Evidenzkrise. Das heißt, es ist eigentlich vollkommen unbekannt, unklar, unbelegt, was funktionieren kann. Mhm. Und wir können das nicht nachweisen. Wir haben auf der sogenannten Maßnahmenebene, das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache morgen mal Rückenschule, da haben wir ein bisschen Nachweise, die sind eher schwach oder moderat in der Wirkung, das kann man zeigen. Und dann haben wir das nächste große Problem in dem Evidenzbereich. Alle weichen von, wenn es so schmale Standards gibt, von diesen Standards auch noch ab. Das heißt, das macht für einen Wissenschaftler immer als Katastrophe. Jeder macht, was er will. Und dann kann ich am Ende noch niemals mehr sagen, okay, in der Rohform war das mal ein gut funktionierender Tool, aber du hast jetzt die Farbe gelb statt grün genommen. Und jetzt wissen wir gar nicht mehr, ob das überhaupt noch funktioniert hat. Ja, das ist so der erste große Bereich. Und ich weiß nicht, ob wir da vielleicht einfach in unsere Diskussion auch einsteigen wollen und ein bisschen überlegen wollen, was heißt das, oder ob ich die anderen Bereiche auch noch gleich aufmachen soll.
Bringen Sie doch mal kurz mit rein, dann haben wir mal den Überblick für alle
Neugierigen. Dann mache ich die anderen zwei eben ein bisschen kürzer. Der zweite ist so, wir haben ganz viel Diskussion über Nachhaltigkeit in der heutigen Gesellschaft. Wir haben auch gesetzliche Verankerung dahin, dass das immer passieren muss. Und auch da gibt es natürlich ein Problem. Wir haben eine Nachhaltigkeitstransparenzkrise im Bereich Gesundheitsmanagement. Ich spontan denke da immer an die Aktionen, die Krankenkassen gerne fördern, wo dann so ein Dienstleister durch ganz Deutschland eiert und irgendwie einen Tag irgendwelche Messungen durchführt. Dann bin ich so beim Umweltnachhaltigkeitsthema. Aber es gibt natürlich Ressourcenverschwendung an anderen Ecken auch noch. Und der letzte Teil ist Reichweitenkrise. Und das ist der gute alte Satz, erreichen wir die, die wir erreichen müssten, erreichen wir die in ausreichender Menge. Das ist so der letzte Teil, der immer noch spannend bleibt.
Mhm. Aber zurück zu dem ersten Teil. Ne? Jeder macht, was er was er für richtig hält oder was gerade State of the Art ist oder gerade mal modern ist oder verfügbar. Und dann wundert er sich, dass er kein Ergebnis hat oder er misst das Ergebnis gar nicht mehr. Provokation, sage ich mal einfach, weil ihn das Ergebnis wenig interessiert. Ne, den Akteur oder auch die Beteiligten interessiert das eigentlich gar nicht, weil sie möglicherweise, und bringe ich mal so ein bisschen was mit rein aus dem Bereich Salutogenese, einfach zu sagen, sie haben es gar nicht verstanden, was da passieren soll. Ne? Ich gehe zu einem Yogakurs oder ich esse den Apfel jeden Donnerstag, aber warum werde ich denn jetzt nicht schlanker, weniger krank und fitter oder sowas? Ne? Das ist also, wenn ich das drüber stülpe über alle, ne? Dein Beispiel von eben in einem anderen Zusammenhang, aber in ganz Deutschland, in meinem Konzern, machen wir jetzt mal einfach Apfeltage, haben wir was gemacht, gute Sache. Aber wir messen gar nicht und wissen gar nicht das Ergebnis. Wir haben das Ergebnis dann, wenn wir feststellen, der Krankenstand steigt weiter und die Äpfel verfaulen oder werden braun und dann nehme ich sie Donnerstag wieder weg. Dann habe ich ein tolles Ergebnis. Ich habe nämlich Widerstand. Man nimmt den Mitarbeitern am Donnerstag den Apfel wieder weg, obwohl sie ihn vorher gar nicht gegessen haben. Mhm. Ja? Die Reize, die auf den Mitarbeiter ausgelöst werden, diese äußeren Reize in der Umgebung, die werden nicht verstanden durch die Akteure in diesem, ja, was soll es eigentlich bedeuten? Ne? Ich war ja jetzt 10-mal beim Yogakurs und wenn man dann fragt, und dann gucken wir die Leute uns unverständlich an und sagen, wie, Yogakurs ist doch zu Ende. Und während der Arbeitszeit machen wir das jetzt nicht mehr, also mache ich es gar nicht mehr. Ne? Also es ist nicht verstanden worden, was da eigentlich passiert. Ne? Und dann es ist dem Einzelnen auch nicht vermittelt worden, wie bedeutsam das für ihn ist.
Wobei da finde ich, ist so das Spannende, dann bist du ja, und dann, da driften wir immer ganz schnell, finde ich, hin, dann sind wir ja auf dieser Maßnahmenebene. Auf der Maßnahmenebene sehe ich das Problem tatsächlich gar nicht so ganz so krass schlimm, weil es gibt wirklich viele gute Maßnahmen, die auch vielleicht schon mal irgendwo überprüft worden sind, dass sie auch einen Effekt haben. Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Da gibt es natürlich auch Gutes und Schlechtes oder Grünes und Gelbes, wie auch immer. Da ist es noch gar nicht so relevant. Da, wo das sehr, sehr deutlich wird, und das ist vermutlich das Problem, was du mit der Salutogenese da auch angesprochen hast, ist, dass das Gesamtpaket, also das Gesamtpaket, ich habe jetzt mein Unternehmen mit meinen 500 Mitarbeitern und ich will, was will ich denn eigentlich? Dass dieses Gesamtpaket, das ist überhaupt sowas von unscharf, sowas von unklar und auch sowas von wenig wissend, dass wir da das große Problem haben. Und dann ist eben das so schön einfach, sich jetzt aus so einem großen Blumenstrauß an Maßnahmen was rauszusuchen, was funktioniert und sagen, ja, und wofür hat es jetzt funktioniert? Und dann kommt ganz schnell das Spielchen am Ende, was du dann ja gerade auch gesagt hast. Dann nehmen wir die harte Kennzahl hinten raus oder die geläufige Kennzahl, die heißt dann Arbeitsausfall, die ja auch okay ist. Also erstmal ist die ja eine ganz neutrale, das ist einfach eine Kennzahl von vielen und am Ende kommt es vielleicht auch auf die an. Aber die in Zusammenhang zu ziehen zu den Maßnahmen, da gibt es wenig Systematik, ja, oder die ist sehr, sehr lange hergeholt und dann eben gar nicht bewiesen. Also ich persönlich kenne da relativ wenige umfassende Evidenzzahlen dazu, die sagen, so aus so einer Maßnahme haben wir dann eine komplette Ableitung in unser Unternehmenssystem.
Aber das haben wir in der Runde auch schon ganz oft besprochen. Es fehlt die Beharrlichkeit, ne, die Ausdauer und die Konsequenz. Ne, ich habe sehr häufig bei solchen Maßnahmen, über die du gesprochen hast, wir haben das mal bei einem Kunden gemacht, begleitet, evaluiert über die Universität Greifswald mit einigen Medizinern und haben dort wirklich gemessen, nicht nur am Anfang eines Prozesses, sondern während des Prozesses und dann zum Ende hin dieses geführten Prozesses, dieses organisierten Prozesses, des von externen begleiteten Prozesses, haben wir einfach mal die Vitalwerte der Mitarbeiter gemessen und verglichen miteinander. Und da hat mir enorm in kürzester Zeit auch teilweise unerklärlich gute Ergebnisse. Und die flachten dann ab, noch während des Projektes. Und nachdem das Projekt nach anderthalb Jahren in die Normalität überführt wurde oder werden sollte, Da ging es ganz und gar runter. Und wenn ich das jetzt mit dem Abstand von 3 bis 4 Jahren sehe, dann sage ich, der Effekt dieser ganzen Geschichte ist null.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Ja, aber selbst da bist du ja auf der, ich nenne das jetzt mal auf der Verhaltensebene eines einzelnen Menschen. Und wenn man den Begriff Gesundheitsmanagement in den Mund nimmt für sein Unternehmen, dann ist der Verhaltensaspekt eines individuellen Menschen interessant, aber vermutlich gar nicht das, was eigentlich hauptsächlich mit adressiert werden soll. Weil dann geht es ja tatsächlich in so einem Klassiker, geht es ja um die ausgewogene Mischung aus Verhältnisprävention, Verhaltensprävention, vor allen Dingen um all diese Themen, die dann gar nicht so leicht mit Gesundheit assoziiert werden. Also ich sage mal jetzt unter Fachleuten, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, was Gesundheit beeinflusst, aber so ein Klassiker, Zufriedenheitswerte mit dem Unternehmen, unheimlich schwer Variablen zu kontrollieren, ist aber vermutlich höchst relevant für deine individuelle Gesundheit am Ende. Und vor allen Dingen nicht nur für die, sondern sicherlich auch für diese AU-Zeit. Ja. Und die ist ja wiederum der Spiegel für viele Unternehmen. Wie steht es um unsere organisationale Gesundheit? Dann nehmen wir die als Kennzahl und sagen, da steht es ganz schön schlecht. Und den Fehler, den jetzt viele machen, ist dann jetzt wieder auf den einzelnen Menschen zu gucken, rauszufinden, Mitarbeiter 5 ist so und so oft krank und jetzt helfen wir dem in der Individualität. Das kann man machen. Das ist nur sehr teuer und sehr ressourcen nicht schonend. Und wenn wir Effekte finden in den Verhältnissen zum Beispiel, und dann könnt ihr jetzt ja sofort, ne, ich glaube, in euren Köpfen geht jetzt Führung auf, geht die Organisationskultur auf, gehen die Prozesse auf. Das ist ja eigentlich das Relevante. Und dafür, für diese Maßnahmenumsetzung ist die Evidenzlage eine Katastrophe. Ja, also wenn ich das adressiere und wenn ich das Gesamtpaket sehe, wie wirkt jetzt das alles zusammen und wie wirkt mein Managementansatz? Dafür haben wir relativ wenig Blaupausen für einen Praktiker. Der hat ja gerne das Kochrezept. Dann wird es ganz, ganz dünn. Und die Frage ist ja, wie beheben wir das? Das wäre das Spannende in Zukunft.
In mir brodelt es gerade so ein Widerspruch auch, ne? Mitarbeiter 5, ne? Und Führung. Da geht bei mir im Augenblick noch gar nicht Führung auf, ne, und all diese Geschichten, sondern es geht bei mir immer noch auf diese Frage nach der Sinnhaftigkeit und der Bedeutsamkeit und kann er das überhaupt verstehen? Vielleicht will Mitarbeiter 5 gar nicht, dass ihm die Führungskraft hilft, weil es ist ja gar nicht so unangenehm, 27 Tage prognostiziert fürs nächste Jahr an Fehltagen, durchaus zu Hause zu bleiben, weil so schwer sind die Symptome noch gar nicht, die ich habe. Ich will nicht an Krankheit zweifeln, gar nicht. Aber vielleicht will Mitarbeiter 5 diese Veränderung gar nicht, weil sie ihm zu anstrengend ist und an sich ihn aus seinem Lebensrhythmus rausbringt, etc. pp. Also diese Bedeutsamkeit beim Mitarbeiter zu erzeugen, das ist sehr häufig ja das, woran wir im Augenblick hart arbeiten. Und klar, sicherlich auch in der Führung.
Aber Uwe, wenn ich das Beispiel nehme, also wir nehmen wirklich diesen Mitarbeiter 5, du sagst, er weiß noch gar nicht, was er so will, Fisch und Fleisch zu seiner Gesundheit, er hat da noch überhaupt keine Checkung von. Dann wäre theoretisch eine Maßnahme für diesen Mitarbeiter, ich will jetzt nicht die Maßnahme skizzieren, aber Entwicklung einer Motivation, nenne ich das jetzt einfach mal, was für seine persönliche Gesundheit zu tun, auch im Arbeitskontext für seine Gesundheit zu tun und all diese Facetten zu entwickeln. Dafür gibt es tatsächlich Tools, die auf einem zumindest mit moderater Evidenz bewertet werden. Also dafür könnte man theoretisch, wenn man sagt, das ist unsere Lösung, da kann ich wirklich fast eine Schublade aufmachen, nenne ich mal vorsichtig, und kann ein Konzept rausnehmen, was jetzt Mitarbeiter 5 abholt und ihn auf diesem Weg begleitet.
Das aber ist okay. Die Frage...
Lass mich den zu Ende, weil ich glaube, dass der spannend für viele Leute ist. Das, was wir nicht haben, dieser Mitarbeiter 5 arbeitet in Verhältnissen in seinem Betrieb. Ja. Und was tun die Verhältnisse dafür, dass der sich auf den Weg begibt? Zum Beispiel, um die zwei Dinge mal miteinander zu verknüpfen. Oder was tun die Verhältnisse, damit, selbst wenn er sich auf den Weg begibt, es gar nicht funktioniert? Für diesen Teil gibt es so gut wie keine Schubladen, die ich aufmachen kann. Also es gibt da ganz wenig an Evidenzlage dazu. Wie müsste denn jetzt Verhältnisse gestaltet sein, damit er sich mit mir auf den Weg macht? Und in diesem Spannungsfeld, das würde ich jetzt als Praktiker immer unterschreiben, liegt eigentlich unser Riesenproblem. Weil ich glaube, zu wissen, wie du als Mitarbeiter 5 besser was für deine Gesundheit tust.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob ich eventuell dich erreichen kann oder ob die Maßnahme im Verhältnisbereich halt viel besser aufgehoben wäre oder was wir zuerst machen sollen. Also soll ich zuerst dich mit Mitarbeiter 5 mit Zuckerbrot und Peitsche auf den Verhaltensveränderungsweg treiben? Oder sollten wir vielleicht erstmal über Verhältnisse reden? Also, dass du sollst gesundheitspositiv durch den Tag gehen, du sollst dich regenerieren, du sollst die Grundlagen im Bewegungsbereich, im Ernährungsbereich befolgen. Aber dein direkter Vorgesetzter kann dir jeden Tag sagen, morgen spontan muss nicht kommen. Übermorgen brauche ich dich aber für 15 Stunden. Arbeitsschutzgesetz kennen wir nicht. Urlaub, den kannst du absagen, um mal drastische Beispiele zu nehmen. Und das wissen wir halt nicht. Also was wäre das Wirkungsvolle? Oder das wissen wir immer so in Fragmenten nur. Das wissen wir noch nicht auf ein komplettes System. Und das ist ja eigentlich das, was ich als Unternehmer, wenn ich jetzt ein Unternehmen leiten würde, würde ich das ja gerne wissen.
Also schon klar. Jetzt arbeitet der in den Verhältnissen im Unternehmen. Sorry, Manfred, wenn ich jetzt das Wort wieder wegnehme. Aber, ich arbeite in den Verhältnissen im Unternehmen. Jetzt aber erreiche ich dort noch nicht mal die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, einer der Säulen der Resilienz, ne? Einfach zu sagen, erreiche ich den denn jetzt auch schon mit all dem, was ich machen will? Und dann lebt er aber auch noch in seinen Verhältnissen, in seiner Umwelt, 360-Grad-Prinzip wieder. Ja? Und jetzt sage ich einfach, was ist denn das wirkliche Ziel dieses Mitarbeiter Nummer 5? Ne? Der sagt, morgen bräuchte ich gar nicht, aber übermorgen bräuchte ich 15 Stunden und Urlaub ist auch schwierig. Wie soll ich den dazu bringen, Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit zu entwickeln? Ja, wieder eine Säule oder zwei Säulen der Resilienz, dieses Wiederaufstehen wollen überhaupt erstmal. Wenn der sagt, was da abläuft, das läuft ja überall so ab, das Leben ist schlecht und ich lebe jetzt mein Leben außerhalb der Verhältnisse des Unternehmens, nämlich in meinem Lebensumfeld. Ja, dieser alte Satz immer noch von Work-Life-Balance. Ne? Mein richtiges Leben findet außerhalb der Firma statt.
Also ich fand das jetzt auch gerade spannend, was ihr hier so auch gerade in der Austausch waren, weil ich hatte das jetzt bei einem Unternehmen, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, die haben so 350 Mitarbeiter und bei denen gibt es die Mitarbeitergespräche wirklich so im 2 Monats, also haben die so ein Rituale, dass also die Kurzgespräche, also dass es mal keine großen Umfragen sind, aber trotzdem haben sie jetzt mal, weil sie die letzte größere Umfrage mal mit allen möglichen Facetten, also in der Struktur, vor der Corona-Pandemie gefahren haben und haben jetzt wieder eine gemacht und haben sich also wirklich auch Gedanken gemacht, wie sie diesen Fragebogen gestalten. Und da war es unter anderem so ein Teil drin, wie die Belastung durch die Arbeit empfunden wird. Und zwar also im Vergleich von damals, von heute und aber so Unterpunkte auch drunter, woran Sie das festmachen oder ob Sie das wirklich auf die Arbeit beziehen oder wieso auch Ihre Lebensumstände auf das Ganze Einfluss nehmen. Und das fand ich dann das Spannende in dem Ergebnis dabei, dass ein Großteil der Mitarbeiter dann wirklich gesagt hat, nee, die Arbeit selber ist gar nicht belastender geworden. Also das ist wirklich so, wie wir es sehen. Wir haben nur festgestellt, dass wir aus den gesamten Umwelteinflüssen oder Umfeldeinflüssen, denen wir ausgesetzt sind, dass wir schon mit einer wesentlich stärkeren Anspannung in die Arbeit kommen. Also da war jetzt mal wirklich so eine Diskussion, die es eben breiter aufgemacht hat, weil die nämlich auch verschiedene Geschichten auch im BGM natürlich machen und so weiter und immer fragen, wo kann ich noch nachsteuern? Und das waren dann so diese psychologischen Belastungen von, ja, ich habe den Eindruck, es gibt immer mehr Themen, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann, die aber in mein Leben einwirken und so. Und dort wurde wirklich nochmal nachgearbeitet worden, ist es denn wirklich das, was jetzt in der Arbeit stattfindet? Nee, die fragen auch so, wie schätzen Sie Ihre Vorgesetzten ein und wie viel Unterstützung bekommen Sie? Klar, hast du da den einen oder anderen Ausreißer auch immer mal wieder drin in dem Part. Also das fand ich damit auch nochmal interessant, wie die rangegangen sind. Und Uwe, du kennst ja auch Alfons Bromkamp von der SSS Sales Manufaktur, sitzt ja bei Sven um die Ecke in Bochum. Und die haben ja im November 23 jetzt den Quality Award da auch gewonnen vom Verband zum Thema Mitarbeiterorientierung. Und die haben da auch ihr BGM-System mal vorgestellt und die arbeiten für eine Krankenkasse und dafür arbeitet die Krankenkasse gleich bei denen mit verschiedenen Unterstützungen, mit persönlichen Ansprechpartnern für die Mitarbeitenden. Und Alfons hat eine nicht strukturierte Umfrage oder Erhebung mal gemacht und der Ausfluss war jetzt wirklich, was nutzen welche Maßnahmen? Und ihr hat es halt festgemacht in dem Thema Fehltage. Und hat eben festgestellt, dass die Mitarbeitenden, die ganz regelmäßig und intensiv den Programmen und den Ratschlägen folgen und die auch Veränderungen umsetzen, dass ich weiß jetzt nicht mehr genau die Prozentzahlen, aber die deutlich, also glaube ich, über 30% weniger Fehlzeittage hatten. Diejenigen, die nur gelegentlich teilgenommen haben, bei denen waren es dann irgendwie so 10% weniger. Und bei denen, die praktisch gar keinen daran teilgenommen haben, na, da hat es halt dann ordentlich hereingerissen. Ne?
Aber Wobei auch da ja spannend ist, was ist Henne, was ist Ei?
so ist es.
Also,
Ja,
ne,
ja.
dann wären wir in dem letzten Teil dieser Wirkungskrise ja, die falschen Leute in den Programmen könnten auch das erklären, ne? Also die eh schon, die sind dann wieder mit dem Programm erreichbar. Die werden dann noch hoffentlich noch gesünder und noch fitter und noch gesundheitskompetenter. Aber die wir eigentlich bräuchten, die haben wir gar nicht interessiert, ne? Oder die kriegen wir nicht. Das ist ja auch noch eine Kombo-Lösung dafür. Ich habe gerade bei den.
Würde hier aber den Cliffhanger einbauen, weil wir sind nämlich schon wieder an unserer 20-Minuten-Grenze dran. Und ich denke, das ist ein super Thema, das eine Fortsetzung, einen zweiten Teil wirklich thematisch verdient. Und vor allem können wir für die Leute, jetzt können sie es erstmal verarbeiten, was ihr da gebracht habt. Und dann dürfen sie nächste Woche sich nochmal darauf freuen, dass wir da fortsetzen an diesen drei Themenbereichen. Ich danke euch erstmal für diesen wahnsinnig tollen Input, auch gerade aus dem aktuellen Bereich. Ja, und ihr bleibt uns gewogen da draußen und wir hören und sehen uns dann je nachdem wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.